Je jünger, je linker. Je weiblicher, je linker. Diese Woche ist die neue Select-Studie rausgekommen zu den Wahlen 2023 und sie zeigt das Altersbild in neuer Schärfe. Junge Frauen und Männer wählen ziemlich unterschiedlich. Über das reden wir diese Woche, und zwar in einem neuen Politbüro. Das mal mit der Jacqueline Büchi und dem Fabian Renz in Zürich und dem Markus Helfig hier in Bern. Ich heiße Philipp Loser. Hallo zusammen.
Ja, hallo miteinander.
Hoi zusammen.
Hoi miteinander.
Zuerst ein kleines Quiz. Wir schauen mal, wer die Studie genau gelesen hat. Wie teuer ist ein durchschnittlicher Nationalratssitz in der Schweiz?
50'000 Franken etwa.
Bravo Jacqueline.
Ich glaube 51'000.
Bravo Markus. Hat jemand ausgerechnet, wie lange man in Bern bleiben muss, dass es sich rentiert, als Nationalrat anzutreten?
Ja, es ist nicht so wahnsinnig lang. Ich meine, ein Nationalrat, der verdient ungefähr 130'000 Franken im Jahr. Das sind ein paar Monate, also wenn man es so materialistisch hochrechnen will.
Vielleicht noch eine kleine Präzisierung aus dem eigenen Sack, stimmt glaube ich nicht. Die Select-Studie fragt, wie viel das die Kandidierenden ausgegeben haben und dann auch, wer das zahlt. Und bei den Gewählten sind es 15%, die Partei zahlt, 56% Spenden und 29% aus dem eigenen Sack. Zu Markus, kannst du sicher schnell den Kopf rechnen, was 29% von 51'605 Franken sind.
Was man vielleicht noch sagen kann, es gibt Ausreißer nach oben von Kandidierenden mit sehr vielen Eigenmitteln. Berühmt worden ist der EVP-Kandidat Donato Scognamiglio, der insgesamt 365'000 Franken in seinen Wahlkampf investiert hat. Das ist der höchste Betrag, der bei dieser Wahl 2023 ausgegeben worden ist. Aber das sind natürlich Ausnahmen von sehr vermögenden Personen, die sich da um einen Sitz beworben haben.
Das haben wir ja bei diesen Wahlen das letzte Jahr zum ersten Mal gewusst, wie viel die jeweiligen Kandidierenden ausgegeben haben. Da sind die neuen Transparenzregeln in Kraft getreten. Und es ist aber so, dass dort nur Beträge angegeben werden müssen, über 50'000 Franken. Das heisst, alle, die weniger ausgeben, und das werden doch auch ein paar sein, wenn der Schnitt bei dem liegt, alle, die weniger ausgeben, die werden dort nicht erfasst. Und darum ist jetzt die Select-Studie, die eben da dazu Fragen gestellt hat, doch auch noch interessant, weil man dort auch sieht, wie viel quasi all die kleinen Fische ausgeben, die vielleicht eben auch gar keine Wahlchancen haben und trotzdem irgendwie aus dem eigenen Sack noch 10'000 Franken ausgeben oder mehr.
Und um das Ganze abschließen, 29% von 51'000 Franken sind 14'790 Franken. Und wer jetzt noch dabei ist beim Politbüro, da dürfen wir nochmal herzlich willkommen heißen nach dem total gelungenen Start. Wir wollen eigentlich gar nicht über das Geld reden, sondern das ist mehr der Auftrag, um über die Select-Studie zu sprechen. Einfach schnell eine Grundlage, Informationen. Was ist die Select-Studie genau?
Also Select ist ein Wahlforschungsprojekt, das es schon ziemlich lange gibt, seit 1995. Es wird durchgeführt von verschiedenen politikwissenschaftlichen Instituten, von Schweizer Unis. Und jetzt, die letzten 16 Jahre, ist es vom FORS, einem Institut für Sozialwissenschaften, das in Lausanne angesiedelt ist, ist es von diesem Institut durchgeführt worden.
Und wie funktioniert sie genau?
Es ist so ein Mix aus verschiedenen Befragungsmethoden. Also es gibt eine Nachwahlbefragung, wo man gut 5'000 Wahlberechtigte per Online- oder Papierfragebogen über ihre Wahlentscheid und Wahlmotivationen befragt hat. Dann gibt es eine sogenannte Panelbefragung. Da tut man die gleichen Wahlberechtigten mehrere Mal befragen. Das erste Mal vor Beginn der Wahlkampagne, das zweite Mal während der Wahlkampagne und das dritte Mal dann nach der Wahl. Es gibt auch eine Kandidierendenbefragung. Dieses Jahr hat man auch eine Medienstudie gemacht, also wo man Berichterstattung von den Medien und den Einfluss auf die Meinungsbildung bei den Leuten untersucht hat. Genau, das ist so ein Mix aus diesen verschiedenen Methoden, die dann zu dem Ergebnis führt, das jetzt da publiziert worden ist.
um vielleicht die Wichtigkeit von dieser Studie noch ein bisschen unterstreichen. Also jetzt ist es ein paar Monate her seit diesen Wahlen, vielleicht für die Öffentlichkeit kommt das ein bisschen aus dem Nichts, dass jetzt plötzlich die Studie kommt, aber wie der Fabian schon angetönt hat, sind das wahnsinnig viele Daten, die erhoben werden. Es ist sehr breit, auch immer wieder ähnliche Fragestellungen über viele, viele Jahre, sodass eine Vergleichbarkeit gewährleistet ist. Und das ist für Politikwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler extrem wichtig. Also die können mit diesen Datensätzen extrem viele verschiedene Sachen berechnen. In der Öffentlichkeit hat man vielleicht eben nach den Wahlen im Herbst hat man recht schnell Nachbefragungen gehabt. Wir haben auch als Redaktion so eine Nachbefragung in Auftrag gegeben, wo man gewisse Sachen schon gesehen hat, aber halt eben nicht in dieser Tiefe, wo jetzt das die Select-Studie natürlich zeigt.
Es gibt ja immer wieder viele Umfragen von verschiedenen Instituten, die zum Teil sehr gute Resultate liefern, aber und auch Sample, also sprich die Zahl der Befragten, ist bei diesen Studien teilweise ähnlich gross. Aber diese Studie da ist trotzdem viel aufwendiger. Sie brauchen ja viel länger. Sie haben, das ist jetzt, die Wahlen sind ja schon 8 Monate her, weil sie noch viel stärker die Stichprobe der Leute, die man befragt, das wird viel stärker noch von den Studienautorinnen und Autoren her gestaltet. Man schaut bei der Auswahl, es ist nicht quasi, ich entscheide selber, ob ich da teilnehme, wie wenn ich bei einer online gestützten Befragung auf einer Webseite teilnehmen, wo man dann die Studienautoren das müssen entsprechend gewichten und so weiter. Da wird, sie haben da Datensätze vom Bundesamt für Statistik, wo sie die Teilnehmenden von diesen Studien wie aktiv auch auswählen und nach so soziodemografischen Kriterien können gewichten, oder? Darum ist das schon von der Tiefe her noch eine herausragende Studie im schweizerischen Polizsystem.
Warum heisst es eigentlich so komisch?
Ich habe mich immer früher gefragt, wieso heisst die fast gleich wie Select-Automaten. Ich glaube, heute habe ich mir auf einmal überlegt, wahrscheinlich ist es ein Zusammenzug von Swiss und von Election. Ah. Und dass es dann Select heisst. Aber ihr drei habt das sicher schon lange gecheckt. Ich brauche halt manchmal ein bisschen länger.
Was ist die wichtigste Erkenntnis aus dieser aktuellen Select-Studie? Jacqueline, Fabian.
Wenn man sich vielleicht jetzt einfach fragt, was ist am relevantesten, dann würde einem wahrscheinlich interessieren, wo sind all die grünen Wählerinnen und Wähler von 2019 hin. Das ist aber eine von diesen Fragen, wo eben so die ersten Nachbefragungen schon relativ gut haben können beantworten. Die sind zu einem wesentlichen Teil zu der SP gegangen. Das zeigt die Studie jetzt auch wieder. Etwas anderes, was ich sehr interessant finde und wo wir auch einen Artikel jetzt dazu geschrieben haben, ist, dass es doch relevante Unterschiede gibt im Wahlverhalten zwischen den Geschlechtern und vor allem bei den Jungen. Das ist auch etwas, was schon andere Untersuchungen gezeigt haben, auch internationale Studien zeigen das teilweise. Aber ich finde das schon eindrücklich, wie junge Frauen deutlich linker wählen als junge Männer.
Also bei den jungen Frauen ist die SP mit Abstand die beliebteste Partei. Bei den jungen Männern ist die SVP mit Abstand die beliebteste Partei. Also das ist doch, wie Jacqueline gesagt hat, ein sehr interessanter und markanter Graben, der sich da auftut.
Wer kommt der Graben?
Das kann die Studie natürlich nicht abschliessend beurteilen. Ich habe aber mit der Studienleiterin auch geredet, mit Anke Tresch, die sich auch schon sonst mit dieser Frage auseinandergesetzt hat. Und vielleicht muss man sagen, also wenn man jetzt das so ein bisschen genau anschaut, dann sieht man zum Beispiel, dass fast jede zweite Frau unter 30 SP oder Grüne gewählt hat. Das sind schon sehr viele. Das ist ein Anteil, der so hoch ist wie noch nie. Bei den Männern ist der Anteil sehr viel tiefer. Und sie erklärt sich unter anderem damit, dass gesellschaftspolitische Fragen in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen haben. Früher hat man vielleicht eher, wenn es um links oder rechts gegangen ist, dann ist es so ein bisschen um Umverteilungsfragen gegangen. Wie viel Steuern soll man zahlen? Wie stark soll der Staat Bedürftigen helfen und so weiter? Und heute geht es halt eher so ein bisschen um die kulturelle Dimension, um die Fragen, die wir jetzt auch schon viel verhandelt haben. Gleichstellung, bis hin eben zu so Fragen, drittes Geschlecht vielleicht. Also da gehört auch noch ganz viel anderes dazu, auch die europapolitische Dimension. Auf jeden Fall hat das an Gewicht gewonnen. Und dazu gehören natürlich so Ereignisse wie der Frauenstreik oder MeToo, wo doch viele junge Frauen in den letzten Jahren sensibilisiert haben für diese Themen. Dann gibt es noch andere Faktoren, mehr junge Frauen, die studieren, also heute sind mehr Frauen an den Unis eingeschrieben als Männer. Und man weiss, dass eine höhere Bildung statistisch gesehen korreliert damit, dass man linker wählt. Vielleicht noch etwas Letztes. Wir haben schon mal über das Thema geschrieben und dort mit der Matthäa Meier geredet, SP-Co-Präsidentin. Und sie hat dann gesagt, wenn es so Präsidentenrunden gäbe im Fernsehen, dann sei sie halt die einzige Frau und sie hätte das Gefühl, dass ihr das hilft in der weiblichen Wählerschaft. Inzwischen haben die Grünen auch eine Präsidentin mit der Lisa Mason. Damals war es, glaube ich, noch Balthasar Glättli gewesen. Aber auch die Vorbildfunktion könnte ich mir vorstellen, dass die auch eine Rolle spielt.
Es ist ja schon interessant, oder, dass SP jetzt offenbar den Grünen wie ein bisschen den Rang abgelaufen hat, jetzt gerade eben bei dieser Wählerinnengruppe. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber bei der SP, ich habe da immer noch so schwarz-weiß Fotos von Arbeiterröt und protestierenden Stahlarbeiter im Kopf. Aber offenbar bin ich, gehöre ich damit zunehmend zu einer Minderheit. Also die SP schafft es da durchaus. Das ist vielleicht auch das Verdienst von dem jungen Co-Präsidium mit dem Cedric Wermuth und der Matthäa Meier, da sich ein neues Image zu verpassen.
Du hast jetzt gerade etwas erwähnt, oder? Matthäa Meier ist zum Zeitpunkt der Wahlen die einzige Frau im Präsidium von einer grossen nationalen Partei. Lisa Mazzone, die jetzt neu geworden ist, Präsidentin der Grünen, war noch nicht. Und das fällt halt auch auf, oder? Wenn dann irgendeine Elefantenrunde oder eine Arena ist, wo lauter Männer stehen und die einzige noch relativ junge Frau ist eine SP-Frau. Dazu sind weitere Identifikationsfiguren wie die Juso-Präsidentin Tamara Funicello und Ronja Jansen haben sich sicher auch, die auch eine höhere mediale Präsenz hatten, viel mehr als jetzt zum Beispiel Präsidentin oder Präsidenten der jungen Grünen, wo es einfach auch geschafft haben, wirklich Identifikationsfiguren zu schaffen. Und der Geschlechtergraben, den sieht man durch alle Altersgruppen, also auch wenn wir alle Altersgruppen anschauen, gehen mehr Männer SVP wählen und mehr Frauen SP. Und auch Grüne ein bisschen weit, aber vor allem SP. Und das ist einfach in der jüngsten Altersgruppe von 18- bis 24-Jährigen ist das noch viel stärker der Unterschied als in der Gesamtbevölkerung. Und da, glaube ich, spielen so Identifikationsfiguren auch eine wesentliche Rolle.
Ja, und es gibt da, das ist nicht ein ganz neues Phänomen, oder, dass junge Männer seit einiger Zeit verstärkt rechts wählen. Es gibt auch da Untersuchungen und Hypothesen, zum Beispiel vom Walter Holstein, Soziologe, wo eben sagt, dass gerade so die moderne Geschlechterdebatte, dass die viele junge Männer auch verunsichert und dass sie sich eben wie zurücksehnen nach Stimmen, wo so dem altbewährte Rollenmodell zu Wort redend und da wird so ein bisschen eine Rückorientierung, was das angeht, eben bei der männlichen Hälfte im Gang ist.
Und da würde ich gerade einfangen, wenn jetzt ein junger Mann auf dem Punkt sensibel ist und das Gefühl hat, die Gleichstellung hat wie zu weit geführt und ich inzwischen sind Männer fast diskriminiert in der Berufswelt oder so oder im öffentlichen Diskurs. Wenn ein junger Mann die Haltung hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich dann vielleicht an die SVP wendet, recht hoch, weil dort hat es am ehesten Politiker, lange nicht alle natürlich, aber in der SVP hat es am ehesten Politiker, die das auch bewirtschaften politisch. Also in der, sagen wir, in der Mitte oder in der FDP kenne ich kaum Politiker, die jetzt vielleicht das Unbehagen von einem Teil, man muss schon immer sagen, oder, das ist nicht schwarz-weiß, oder wir reden hier einfach von Anteilen. Es ist ja nicht alle Männer wählen die SVP und alle Frauen wählen die SP, aber Leute, die sensibel sind auf dem, die finden, da ist ein Problem, zu viel Gleichstellung, die Frauen haben zu viel Gewicht oder was auch immer, oder werden bevorteilt, dann fühlen sie sich am ehesten abgeholt von einem Teil von SVP-Politikern, glaube ich.
Du sprichst einen interessanten Aspekt an, Markus, wenn du sagst, zu viel Gleichstellung. Man könnte ja meinen, eben, die Gleichstellung hat Fortschritt gemacht und dass mit zunehmender Gleichstellung vielleicht die Frauen und Männer ähnlicher werden und ähnlicher stimmen und wählen. Das ist aber eben, wie wir jetzt besprochen haben, genau nicht so. Und ich habe mit der Anke Dresch auch darüber geredet, warum das nicht so ist. Und sie hat dann gefunden, wahrscheinlich ist der Unterschied eben genau bei dieser Wahrnehmung, wie weit dass wir eigentlich sagen bei der Gleichstellung. Also während viele Männer oder gewisse Männer wahrscheinlich das Gefühl haben, die Gleichstellung ist erreicht, gibt es einen Teil der Frauen, die finden, hey, wir sind ja noch lange nicht dort, wo wir gerne wären. Und es gibt dort so ein Paradox, ich habe vorher gerade nochmal überlegt, wie das heisst. Ich glaube, das heisst Tocqueville-Paradox, das sagt, wenn es so darum geht, soziale Ungleichheit oder Ungerechtigkeiten abzubauen, dass dann eigentlich die Sensibilität zunimmt für die Ungleichheiten, die noch verbleiben. Das heisst, vor 30 Jahren sind Frauen im Vergleich viel schlechter da gestanden und haben sich dann vielleicht an Sachen gar nicht gestört oder weniger gestört als so vermeintliche Kleinigkeiten, wo man heute sehr viel darüber diskutiert, weil sie auch wichtig sind. Aber es ist wie, man schärft wahrscheinlich dann den Fokus und redet über Sachen, wo dann die andere Seite findet, hey, jetzt langt es dann aber wirklich. Und ich finde das noch interessant, dass Dynamik entfaltet.
Also wir haben ja gerade vor ein paar Wochen das Politbüro über das dritte Geschlecht. Aber die ganze Frage eben, inwieweit sollen non-binäre Menschen gleichgestellt werden? Wir haben über das geredet. Das ist natürlich eine Debatte, die jetzt enorm an Fahrt gewonnen hat in der letzten Zeit, oder? Also, das mögen durchaus auch Faktoren sein, wo halt der ganze Kulturkampf um Frage von Gleichberechtigung jetzt nochmal zusätzlich angeheizt hat.
Vielleicht nur noch eine Ergänzung. Und zwar, wenn man eben noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit zurückschaut, dann sieht man auch, dass das wirklich kein Naturgesetz ist, dass Frauen einfach linker sind. Wo nämlich die Frauen in der Schweiz das Wahlrecht bekommen haben, 1971, dort hat man natürlich auch schon untersucht, wer wie wählt und stimmt. Und dort hat man noch gesehen, dass die Frauen sogar noch bürgerlicher gewählt haben als Männer, so die ersten paar Jahre. Man hat das dann so ein bisschen damit erklärt, dass Frauen vielmal noch nicht geschafft haben, dass sie vielleicht eben stark mit der Familie beschäftigt waren und dort noch so ein bisschen konservativere Wertvorstellungen vorgeherrscht haben. Auch Religiosität hat eine größere Rolle gespielt und Frauen sind tendenziell religiöser gewesen als Männer, Umfragen zufolge. Ich finde das schon noch interessant, dass man heute das fast schon für selbstverständlich nimmt und das halt vor 50 Jahren noch anders war.
Ich glaube, eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt die ganze MeToo-Diskussion, wo ja, ich war ehrlich gesagt nicht mehr ganz präsent, ob sie so richtig schon angezogen hat vor der Wahl 19. Aber in den letzten vier Jahren, von 19 bis 23, ist das sicher ein sehr Dominanzthema gewesen, mit immer neuen Wellen, immer neuen Bereichen und Berufsgruppen, wo krasse Fälle bekannt worden sind von sexuellen Übergriffen, auch gegenüber prominenten Frauen, Personen. Und das ist ja eigentlich einmal sehr stark ein Gesellschaftsthema, wo direkt mit der Politik gar noch nicht so viel zu tun hat. Auch ein Thema, wo eben nicht unbedingt nur im quasi politischen Teil der Medien, in der Tagesschau und in den Tageszeitungen stattfindet, sondern wirklich eine sehr starke Breitenwirkung hat. Das findet auf TikTok statt, auf den sozialen Medien, auch auf, sagen wir, Medien, die vor allem Jugendliche ansprechen, junge Leserinnen oder Leser oder Medienkonsumenten. Und ich glaube, da werden also mit dem Thema werden Leute, Frauen, vor allem angesprochen, die sich nicht primär für Politik interessieren. Sie werden mit dem auseinandersetzt. Ich glaube, sogar ein grosser Teil der Neuwählerinnen sind vielleicht entscheidend auch durch das Thema politisiert worden, so wie frühere Generationen vielleicht durch, ich weiß nicht was, durch Tschernobyl oder andere Themen, auf andere politische Themen politisiert worden sind, werden sie auf die Geschlechterthematik politisiert. Und dann ist das für mich dann auch neuliegend, dass wenn denn die das erste Mal wählen können, dass eben dann die Frage, wer vertritt mich in diesen Themen, wer ist mir da näher, wer tut meine Sorgen oder meine Betroffenheit artikulieren, dass man dann auch diesen solchen Politikerinnen und Parteien die Stimme gibt, scheint mir da neuliegend.
Was man einfach auch noch sagen muss, einfach um das Ganze einordnen, es ist ja nach wie vor so, dass die Wahlbeteiligung mit zunehmendem Alter eben wächst. Also die Wahlbeteiligung bei den Jungen, über die wir jetzt schon länger reden, die ist relativ tief. Sie ist so ungefähr bei 30%. Und am stärksten sich einbringen, am meisten wählen, tun ganz klar die über 65-Jährigen. insofern eben, wenn man sagt, die Jungen, es sind die Jungen, die überhaupt wählen gehen. Und das ist schon seit Jahrzehnten so. Der Anteil von den Jungen oder auch von den älteren Altersgruppen, die sich überhaupt an den Wahlen beteiligen, das bleibt immer konstant etwa gleich und es nimmt eben zu mit wachsendem Alter.
Ich glaube, dort muss man ganz differenziert anschauen. Also es ist so, in allen Altersgruppen wählen die Frauen linker als die Männer, aber es ist bei älteren Leuten weniger extrem der Unterschied als bei den ganz Jungen. Man kann aber auch nicht sagen, junge Leute sind einfach links und später werden sie rechts. Es gibt ja so den Ausspruch, wie heisst der, wer mit 20 nicht links ist, hat kein Herz und wer es mit 40 immer noch ist, hat keinen Verstand oder so. Also es gibt sicher die Leute, die bürgerlicher werden im Alter, aber es sind natürlich nicht immer die gleichen Leute, die jetzt für die Studie befragt werden. Das heisst, die heutigen Alten, die sind, wo sie jung waren, nicht unbedingt linker gewesen, sondern möglicherweise sogar konservativer, weil dort das Weltbild noch anders war. Und die heutigen Jungen, weiss man noch nicht, wie die dann mal werden sein. Also, es sind quasi nicht die gleichen Leute, die im Alter gemäßigter werden, oder wie man es will sagen, sondern das ist einfach, wenn man die heutige Altersverteilung anschaut, dann sieht man, dass je älter man ist, beide Geschlechter ein bisschen bürgerlicher sind, oder ein Stück bürgerlicher sind, aber die Frauen im Vergleich immer noch ein bisschen linker.
Was die Select-Studie ja übrigens auch zeigt, ist, dass die Wahlvolk jetzt mal verglichen mit den Gewählten also ein bisschen zur Mitte tendiert, oder? Also die linken Kandidatinnen und Kandidaten, die stehen deutlich weiter links als die, die sie wählen, und die rechten Kandidatinnen und Kandidaten stehen deutlich weiter rechts als die, die sie wählen, oder? Also, die Studie weist da zum Beispiel auf so sozialpolitische Fragen hin, oder? Wo die Wählerinnen und Wähler von FDP und SVP, die lehnen das höheres Rentenalter mehrheitlich ab. Hingegen ist ein sehr grosser Anteil von den Kandidierenden von diesen Parteien, die eben ein höheres Rentenalter befürworten, ein höheres Rentenalter und andere sozialpolitische Einschnitte. Also, das Wahlvolk ist insgesamt gemäßigter als die Gewählten.
Das, was du jetzt sagst, Fabian, das habe ich auch eine der interessantesten Grafiken gefunden von dieser Studie. Das nehme ich bei den Parteien im Zentrum, also namentlich GLP, Mitte, FDP, dass dort die Wählenden und die, die gewählt werden, politisch sich selber auf der Links-Rechts-Achse etwa ähnlich einordnen. Und bei den Parteien am rechten Rand, also SVP, und bei denen beiden am linken Rand, also Grüne und SP, dort geht das wirklich markant auseinander. Also die Gewählten sind linker bei den SP und bei den Grünen deutlich als die, die sie wählen, und rechts ditto. Die gewählten SVP-Vertreterinnen und Vertreter oder auch alle, die kandidieren für diese Parteien, sind deutlich rechter als die, die sie wählen. Und das ist schon recht interessant. Ich glaube, zum Teil sind sich wirklich auch, das merke ich auch aus persönlichen Gesprächen immer mal wieder, es sind sich zum Teil auch Leute, die diese Parteien wählen, schon nicht ganz so bewusst, wie das eben ihre Volksvertreterinnen und Volksvertreter zum Teil schon noch, sagen wir in Anführungszeichen, eine Spur radikaler sind als sie selber, oder?
Nicht nur aufgepasst bei der Berufswahl, sondern auch aufgepasst, bei wem man wählt. Man hat recht viele Gründe schon gehört von euch, warum Frauen eher linker wählen. Man hat nur nicht so viele Gründe gehört, warum die jungen Männer eher rechts wählen. Was gibt es denn noch für Erklärungen?
Die jungen Männer in der Runde.
Ich finde das eine recht interessante, aber auch schwierige Frage. Oder die Studie macht ja auch Aussagen, was sind eigentlich die grössten Probleme, wo die Leute sagen, die wählen, das ist das grösste Problem. Oder? Und das grösste Problem über alle war in diesen Wahlen Migration gewesen. Also für Top 1 war Migration, nachher kommt Umwelt, Energie und das dritte ist nachher Gesundheitskosten. Oder das sind so die drei Hauptsorgen gewesen. Und was die Studie sagt, ist, dass alle die, die sagen, Migration, Zuwanderung ist das grösste Problem, die tun massiv überdurchschnittlich nachher SVP wählen und an zweiter Stelle dann, glaube ich, FDP und so. Also die das als ganz grosses, als Hauptproblem von dem Land sind, die wählen rechts. Oder jetzt frage ich mich, okay, und zudem habe ich keine Aussage in der Studie gefunden, tun denn Männer in der Tendenz Migration eher als grösstes Problem einstufen als Frauen. Ich habe keine Aussage in der Studie gefunden zu dem. Ich weiss nicht, ob ihr etwas gesehen habt. Das wäre natürlich, wenn das so wäre, dann wäre das ein Teil von der Erklärung wahrscheinlich, oder? Dann wäre wie die Migrationsthematik, würde dann auch den Wahlentscheid mit beeinflussen, stark von den Männern.
Was ich in diesem Zusammenhang sehr interessant finde und auch irgendwie brutal, ist, wie schnell dass sich die Themenkonjunktur jeweils ändert. Weil die Politologen und Politologinnen haben ja eben die Befragten in 3 Wellen befragt. Also das erste Mal letzten Sommer und dann im September und dann eben um die Wahlen herum nochmal. Und noch im Sommer haben irgendwie 30% gesagt, Energie und Umwelt ist das wichtigste Thema für uns. Und dann eben ein paar Monate später ist dann das Thema abgefallen und plötzlich ist das Thema Asyl, wo in der ersten Welle noch gesagt haben, 17% oder 16% haben das am wichtigsten gefunden, plötzlich ist das bei 27 oben gewesen und ist von dem her das wichtigste Thema gewesen. Und das finde ich schon auch, obwohl ich mich schon lange und immer wieder mit so Fragen befasse, finde ich das schon immer wieder frappant, wie dass es dann schlussendlich wahrscheinlich für Parteien auch ein bisschen ein Glücksspiel ist, so in welchem Monat dann die Wahlen stattfinden und natürlich auch geschicktes Marketing, muss man sagen, zum Themensetzen im Wahlkampf. Aber wie kurzlebig die Themenkonjunkturen sind. Oder die
Zyklen.
Das Wort habe ich gesucht.
Also das hat man ja auch gefühlsmässig hat man ja das nach diesen Wahlen oder sogar schon vor den Wahlen, auch als Journalist, hat man das ja schnell gedacht, ja, Asyl ist wieder viel wichtiger als 4 Jahre vorher, wo die ganze Klimafrage alles dominiert hat. Und das sieht man jetzt also auch in den Zahlen, einfach um das noch schnell mit einer Zahl zu sagen. Bei den Wahlen 19 haben 12% der Wählerinnen und Wähler gesagt, Einwanderung und Asyl ist das wichtigste Thema von allen. Und jetzt bei diesen Wahlen sind es 26%. Also das ist mehr als eine Verdoppelung, die gesagt haben, das ist das Grösste, das Schlimmste, das Wichtigste und so. Und währenddem ist eben vor 4 Jahren ist das Hauptthema ist Klima, Umwelt und so gewesen. Damals mit 26, interessanterweise, ist das zwar zurückgegangen, aber gar nicht so stark, wie man in den ersten Reaktionen auch wir mit unseren Kommentierungen damals gemeint haben. Also laut dieser Umfrage haben eben im 19. 26% gesagt, Klima, Umwelt, das Schlimmste, das Wichtigste, so gleich viel wie jetzt Asyl, Migration sagen. Und der Wert ist von 26 auf 22% gefallen. Was dort dann halt der grosse Unterschied ist, eben das Thema ist an der Wichtigkeit gar nicht so massiv zurückgegangen. Was sich dort aber geändert hat, ist, dass nicht mehr die Grünen primär können profitieren von dem, sondern die SP, indem sie den grünen Wähler weggenommen haben. Und das ist wie nochmal ein Thema für sich, warum ist ihnen das in diesem Ausmaß gelungen. Aber das ist schon interessant. Und eben, wie schnell dass sich das ändert und wie stark dass das Wahlergebnis auch mit der Themenkonjunktur zusammenhängt, das ist schon ein sehr eindrückliches Resultat von dieser Studie.
Und es sind ja auch internationale Trends, oder? Also das geht ja weit über die Schweiz raus. Man hat es jetzt gerade wieder bei der Europawahl gesehen, wo die Grünen massiv verloren haben, in mehreren Ländern, insbesondere natürlich in Deutschland, wo sie sehr stark gewesen sind bis jetzt. Und wie gleichzeitig Rechtsparteien überall in Europa oder in sehr vielen Ländern von Europa haben können stark zulegen. Also es ist ein Stück weit wahrscheinlich sogar ein Zugriff von den nationalen Politakteuren da entzogen. Die Themenkonjunktur, ich glaube, das sind wirklich sehr, ja, in geografischer Hinsicht gesprochen, sehr breite, flächige Trends. Und ich kann mir gut vorstellen, das ist jetzt nicht eine Aussage aus dieser Studie, aber es scheint mir plausibel, oder dass jetzt namentlich das Negativ-Framing, wo die Grünen in Deutschland sehr stark trifft, schon seit vielen Monaten, also man wirft ja vor, sie regieren die schlecht und halten ihre Wahlversprechen nicht und sagen eine Verbotspartei und alles Mögliche, und dass das anhaltende Negativ-Framing zum Beispiel eben dann halt doch auch überschwappt auf die Schweizer Grünen, wie mit erfasst.
Ich würde gerne ein bisschen über Korrelationen reden. Und zwar hast du vorhin, Jacqueline, gesagt, das ist etwas, was man schon lange weiss, ist, dass je höher der Bildungsgrad ist, desto eher der links wählen und je tiefer der Bildungsgrad ist, desto eher der rechts wählen. Wenn man das jetzt überwälzt auf junge Männer und junge Frauen, kann man da etwas daraus ablesen? Sind das Bildungsgewinnerinnen, die ihr links wählen, versus Bildungsverlierer, die ihr rechts wählen? Oder ist das zu einfach?
Also, ich glaube, das ist schon zu einfach. Aber es ist klar, es ist auch ein kleines Puzzlesteinchen in all diesen Erklärungsmustern, weil ja die jungen Frauen in der Tendenz eher besser ausgebildet sind, also im Schnitt. Aber eben, da reden wir von Unterschied von wenigen Prozentpunkten. Oder das tut höchstens ein kleines bisschen, glaube ich, das Wahlresultat erklären. Oder? Aber du bist, Jacqueline, du bist also politologisch besser gebildet als ich. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ob alle Politologen da jetzt den Kopf schütteln, wenn ich das so sage.
Ich würde es nie wagen, dich da jetzt auch noch zu korrigieren. Nein, ich sehe das ganz ähnlich. Ich glaube, das ist ein Faktor, aber längst nicht der einzige. Und über viele andere haben wir vorher schon geredet.
Okay, gut abgefräst. Dann eine zweite Korrelation. Es gibt immer weniger Kinder. Und sie kommen auch immer später. Hat das auch politische Gründe vielleicht, dass sich die jungen Linken, die jungen Rechten nicht mehr so finden?
Das finde ich jetzt fast noch abenteuerlicher, Philipp.
Aber ein bisschen
also,
lustiger auch,
man kann sich vorstellen, dass es schwierig wird in einer Beziehung, wenn jemand außen rechts und außen links ist, gerade wenn es irgendwie vielleicht um Familiengründung geht und jemand Karriere machen will und der andere alleinig Ernährer sein. Aber das überlegt man sich natürlich am besten vorher. Aber nein, Klammern. Ich glaube, es gibt ja, das ist ja ein grosses Rätsel in vielen Ländern, warum der Geburtentrend so rückläufig ist, warum es immer weniger Kinder gibt. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Gründe von eben später Familienplanung über Angst vor Krisen und Krieg bis hin zu medizinischen Problemen, die zunehmen. Also da glaube ich jetzt auch eher, hat die politische Positionierung von den beiden Partnern wahrscheinlich eher eine untergeordnete Rolle.
Wäre schön für die Mittepartei, wenn das stimmt, was du sagst, Philipp, dann hätte sie ein gutes Argument, je stärker die Mitte wird, desto mehr Kinder gibt es, weil Polarisierung haben.
Familienpartei?
Genau.
Markus?
Also, ich bin wirklich eine abenteuerliche These, aber ich meine, man sieht das ja nicht nur auf dem Links-Rechts-Schema, dass so eine gewisse Polarisierung, ich glaube, in anderen Bereichen so eine gewisse Polarisierung in der Gesellschaft, wo man zum Teil auch innerhalb von der Familie oder innerhalb von Partnerschaften kaum mehr kann reden miteinander. Ich meine, so Geschichten hat man viel gehört, auch seit Corona und so. Und natürlich auf dem Einzelfall-Ebene kann das tatsächlich vielleicht irgendeine Beziehung zerstören oder verunmöglichen. Aber jetzt da irgendwie die Reproduktion Quote von dem ableiten, das finde ich tatsächlich zu abenteuerlich.
Wenn man über Polarisierung redet und über all die Gräben, also eben, ich finde das auch hochinteressant, wir haben jetzt lange über die Gründe geredet, aber ich glaube, du, Markus, hast es vorher auch schon mal angetönt. Also der Eindruck wäre ja wirklich falsch, dass alle jungen Frauen links sind und alle jungen Männer rechts. Also wenn man sie fragt, schätzt euch ein auf einer Skala von 0 bis rechts, also von ganz links bis ganz rechts, dann landet die jungen Frauen unter 30 etwa bei einem Wert von 4,3 und Männer bei einem Wert von 5,3. Also das ist nicht so weit von der Mitte entfernt. Und es gibt grosse Überlappungen. Also eben, es gibt viele junge linke Männer und es gibt rechte junge Frauen. Also da kennen wir alle Beispiele. Von dem her, ich glaube, das müssen wir bei all diesen Diskussionen auch immer noch ein bisschen im Hinterkopf behalten.
Es wäre eigentlich ein Thema für ein eigenes Politbüro. Aber jetzt, wenn ich euch schon so weit habe, ganz unabsichtlich dorthin geschlichen bin. Wie wichtig ist denn in einer Partnerschaft, dass die Leute gleich politisch ticken?
Ja, da müssen wir jetzt vielleicht einen Psychologen zu Gast haben hier im Studio. Was vielleicht auffällt, ist, wenn man so unter den prominenten Politikerpaar in der Schweiz sich umschaut, dann ist mir jetzt gerade spontan kein Fall von irgendeiner SP-SVP-Kupplung bekannt. Eben, es gibt der Toni Brunner und Esther Friedli, die beide SVP sind.
Gut, was sie konvertiert hat von der CVP, muss man sagen.
Genau, also da hat eine Annäherung sogar stattgefunden. Es gibt der Balthasar Glättli von den Grünen und Mindli Marti von SP, politisch auch relativ eng verwandt. Es gibt auch das junge Power-Couple von ganz rechts aussen, wo in letzter Zeit sehr viele Schlagzeilen gemacht hat. Nils Fichter und Zara Regitz. Also es scheint schon die Neigung zu geben, also dass sich gleich und gleich gern gesellt.
Aber Leute, die das anders erleben, können sich gerne melden. Wir würden vielleicht ein Porträt schreiben. Wenn jemand von der jungen SVP mit jemandem von der jungen SP zusammen wäre, dann würden wir das Paar also vielleicht mal treffen. Mail an uns.
Mir ist ein interessanter Fall bekannt, nämlich der Waadtländer FDP-Nationalrat Olivier Feller ist liiert oder mindestens liiert, ich kenne den aktuellen Status nicht, mit der Nuria Goritin, SP-Regierungsrätin von dem Kanton Waadt. Also das ist für mich der Fall in der Schweizer Politlandschaft, wo quasi die politische Spannbreite die grösste ist.
Das sind halt die Freisinnigen in der Romandie, gell? Die sind sowieso alles ein bisschen linke wahrscheinlich. Wie wichtig ist es denn euch, dass eure Partnerin, eure Partner politisch gleich tickt wie dir?
So sind wir da ein Beziehungspodcast oder ein Politpodcast?
Ja, der hat doch einfach gut entzogen von ihnen.
Also wir haben damit beim Ausfüllen von der Abstimmungszettel schon noch interessante Diskussionen.
Zurück jetzt zur Select-Studie.
Jacqueline?
Kein Kommentar.
Hey, nein, wirklich. Okay, ich finde es schon noch wichtig, aber es muss nicht in allem gleich sein, einfach, dass ich es noch gesagt habe. Gibt es einen Graben, um jetzt wieder total hart politisch werden, wo ähnlich tief ist oder ähnlich signifikant ist wie der zwischen jungen Männern und jungen Frauen?
Ja, ich glaube, da gibt es einige Gräben. Eben, wir haben jetzt den ein bisschen rausgegriffen, weil das eben interessanter die und eher eine neue Entwicklung ist. Aber wenn man schaut, wer nach, eben über das Alter haben wir auch schon geredet, aber nach Einkommen oder nach Bildung, wie da die verschiedenen Bevölkerungsgruppen wählen, dann gibt es natürlich signifikante Unterschiede. Also vielleicht eben über Bildung haben wir schon geredet, wer eine Hochschulbildung hat, wählt deutlich weniger SVP, deutlich häufiger FDP und GLP. Bei der SP spielt es lustigerweise nicht so eine grosse Rolle. Da gibt es ja immer wieder Diskussionen, ob die jetzt die Arbeiterinnen und Arbeiter verliert oder nur noch Güppli Sozis um sich schart und so. Also bei der SP sieht man, ist über alle Bildungsniveaus der Wähleranteil relativ konstant. Beim Haushaltseinkommen, dort gibt es auch grosse Unterschiede. Wer wenig verdient, wählt häufiger SVP, wählt aber auch eh noch ein bisschen häufiger SP. Also man könnte da schon noch den einen oder anderen Graben rausschaffen.
Also ich finde das, gerade das mit dem Einkommen recht interessant. Oder FDP und GLP, die erzielen in der höchsten Einkommensgruppe ihr bestes Resultat. Das finde ich schon noch bemerkenswert, oder? Also, die FDP ist immer ein bisschen im Ruf gestanden, die Partei der Grossverdiener zu sein, dass es bei der GLP auch so ist, finde ich einen spannenden Befund. Und bei der SVP umgekehrt ist es so, dass ihr Wähleranteil mit zunehmendem Einkommen abnimmt. Und wir SP interessanterweise ebenfalls, also im einkommensstärksten Fünftel ist auch die SP untervertreten. Also da, es gibt natürlich da auch gewisse Korrelationen mit Bildungsstand und so, aber das finde ich interessante Befunde.
Du hast jetzt mehr und nach die soziodemografischen Gräben gefragt. Ich finde schon, es hätte so noch so ein paar ganz punktuelle, recht interessante Resultate. Also, das passt ein bisschen zu dem, was wir vorher gesagt haben. Sie haben zum Beispiel auch gefragt, sind ihr für einen Mindestlohn von 4'000 Franken? Das ist eine sehr punktuelle Frage. Und dort geht bei der SVP ganz einen krassen Graben auf. Von denen, die kandidieren, sagen nur 12%, dass sie für einen Mindestlohn von 4'000 Franken sind. Aber von ihren Wählenden sagen das 60%. Oder das ist ein krasser Graben. Bei der FDP ist er ähnlich gross zwischen Wählerschaft und Kandidierenden, aber bei der SVP ist er wirklich krass. Und das ist für mich eine von diesen Zahlen, die wirklich raussteckt. Aber es ist natürlich nur so ein sehr punktuelles Ergebnis, oder, wo jetzt noch nichts über das Wahlresultat aussagt.
Voilà. Wisst ihr noch, wie viel Geld es braucht, um in Nationalrat gewählt zu werden?
Ich habe mir ja da schon mal verrechnet. Ich habe mich schon mal verrechnet.
1.629% davon aus dem Eigentum. Und jetzt, wie viel sind es?
17.900. Voilà. Also, gut. Ich rede von dem Quäl jetzt. Sagt alle liebe Grüße an eure Partnerinnen und Partner. Viel Spass bei der nächsten politischen Diskussion daheim, im Privaten. Und das war's mit dem aktuellen Politbüro. Produziert worden ist die Folge von Tobi Holzer. Geschwätzt habe ich mit der Jacqueline Müri in Zürich, mit dem Fabi Renz auch in Zürich und dem Max Häftiger in Bern. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Ciao miteinander.
Ciao miteinander.